Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute wieder einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Professor Oliver Streter. Hallo.
Ja, hallo. Hallo, Frau Gans. Hallo.
Jetzt habe ich Ihren Doktortitel, den Doktor noch unterschlagen, also Professor Doktor.
Ja, gute Zeiten zu sein. Nee, so. Da sind wir hier nicht so erpicht drauf. Das ist einfach.
Ja, Sie sind an der Uni Kassel unterwegs, genau. In einem sehr, sehr wichtigen Feld, auch für uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und zwar sind Sie dort im Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie unterwegs und leiten diesen Lehrstuhl und haben in den letzten Jahren, kann man glaube ich so sagen, ein paar spannende Dinge auch zum Thema psychische Belastung gemacht. Und eins davon wollen wir uns heute in dieser Podcast-Folge mal vornehmen.
Ja, gerne.
Wollten Sie schon immer das machen, was Sie heute machen? Also war das schon immer Ihr Ziel in diesem Lehrstuhl zu diesem Thema?
Ja, ich glaube, so ein Lebenslauf läuft immer mit vielen Zufällen ab. Natürlich hatte man schon immer den Wunsch, aber eigentlich auch, es gab Phasen, da hatte man keine Chance, einen Lehrstuhl zu bekommen und dann hat sich das aber doch irgendwie wieder gefügt. Also es ist nicht immer so geradlinig, so eine Professur zu kriegen.
Aber das wollten Sie schon immer so machen, auch in diesem Bereich als Professor? Ja.
Ich war so einer der ersten Psychologen, der auch Arbeits- und Organisationspsychologie Schwerpunkt genommen hat. Das gab es früher sehr selten. Und das hat sich dann aber auch letztendlich immer sehr positiv geäußert, weil das Thema Mensch und Arbeit halt so uns alle angeht. Und damit ist das Thema auch immer interessant gewesen, immer abwechslungsreich gewesen. Nee, alles richtig gemacht.
Wollten Sie denn auch schon immer in diesen Bereich rein? Arbeits- und Organisationspsychologie, oder war das auch ein Zufall?
Also das war tatsächlich vom Abitur her hätte man das jetzt nicht geglaubt. Ich hatte Mathe, Physik, Leistungskurs und jeder hat dann gedacht, ich werde Physiker. Aber das Thema Psychologie hat mich auch immer schon interessiert und gerade so das Thema Mensch und menschliche Eigenschaften in der Arbeit, in der Technik, das waren so Punkte, wo ich neugierig war und da war eben die Arbeits- und Organisationspsychologie genau das Richtige. Und seitdem bin ich da tatsächlich sehr, sehr gerne und auch fühle mich gut aufgehoben.
Ja, ja, sehr cool. ich bin auf Sie aufmerksam geworden über einen Artikel, den Sie zuletzt mit Ihrem Team, glaube ich, auch verfasst haben. Und dort ging es um die modulare Analyse der Belastungsfaktoren in Organisationen als ein ganzheitlicher Ansatz zur Ermittlung der psychischen Belastung. Und da wollen wir jetzt gleich mal drüber sprechen. Vorab habe ich dazu in der Einführung des Artikels auch nochmal eine spannende Zahl lesen dürfen. Und zwar, dass nur 21% der Unternehmen heute eine psychische Gefährdungsbeurteilung haben. Und jetzt hatte ich Sie eben auch kurz vor der Aufnahme gefragt, ist das denn wirklich so? Weil das klingt ja doch sehr, sehr wenig zu dem, was man vielleicht so heute glaubt. Aber Sie haben gesagt, es gibt auch nochmal einen Unterschied zu diesen 21% und zu Zahlen, die man auch sonst vielleicht noch so sieht. Vielleicht können Sie das nochmal kurz ausführen.
Ja, gerne. Ja, die psychische Gefährdungsbeurteilung ist ja Teil des Arbeitsschutzgesetzes eigentlich und wir unterscheiden da physische und psychische Gefährdungen. Physische sind so Heben und Tragen, solche Lasten, die dann eben das Muskel-Skelettsystem belasten und zu Gesundheitszuständen führen. Und die psychische Belastung ist halt im Arbeitsschutzgesetz seit nunmehr etwas über 10 Jahre auch fest verankert, dass man die Gefährdungsbeurteilung machen muss. Und diese Gefährdungsbeurteilung muss auch regelmäßig wiederholt werden. Das heißt also, das Arbeitsschutzgesetz empfiehlt oder schreibt vor, je nachdem, wie man das interpretiert, dass man nicht nur eine Bewertung macht, sondern auch Maßnahmen ableitet, wenn es eben schlechte Werte gibt und auch eine Wiederholungsmessung macht. Und Betriebe, die wirklich das Arbeitsschutzgesetz dann zu 100% ausleben, das heißt also die Gefährdungsbeurteilung machen, Maßnahmen ableiten, gucken, ob die Maßnahmen zielführend sind, dann unter Umständen nochmal eine Neuerhebung machen. Die sind tatsächlich sehr, sehr rar gesät. Und dann gibt es natürlich sehr viel mehr Unternehmen, die schon mal eine psychische Gefährdungsbeurteilung gemacht haben. Und da kommen dann andere Zahlen, da sieht die Statistik etwas besser aus, aber das Arbeitsschutzgesetz sagt eigentlich, wir müssen das regelmäßig machen. Es ist keine Sache, die wir einmal machen und dann ist alles gut, sondern wir müssen halt regelmäßig uns um das Thema kümmern. Und das machen halt sehr, sehr wenige.
Okay.
Ein zweiter wichtiger Punkt, der dann auch mit unserem Verfahren so ein bisschen im Zusammenhang steht, was ist eigentlich so eine psychische Gefährdungsbeurteilung? Da gibt es halt gewisse Faktoren, Führungsqualität, Arbeitsbelastung durch die Arbeitstätigkeit, durch das Arbeitsumfeld, auch durch soziale Interaktionen, wenn ich jetzt im Dienstleistungsbereich bin. Das sind so festgelegte Faktoren. Die muss man auch laut Arbeitsschutzgesetz abbilden. Jetzt ist es so, dass es dann Verfahren gibt, die sich nur das angucken. Und dann gibt es aber auch Verfahren, die gucken halt ein bisschen über den Tellerrand des Gesetzes hinweg. Und das ist der MABO, den Sie schon gesagt haben. Der sagt nämlich, ja, ich habe ja auch unter Umständen spezifische Gefährdungen. Und diese spezifischen Gefährdungen, die sind auch oft in diesen Methoden gar nicht enthalten. Und damit ja, sind die auch für Betriebe oft unvollständig und bringen den Betrieben dann auch nichts, weil sie sagen, ja gut, jetzt habe ich meine Werte, was soll ich denn jetzt tun?
Wie ist es denn auch zur Entwicklung dieses modularen Analysesystems gekommen?
Ja, warten Sie mal, wir müssen jetzt ganz kurz nochmal Stopp machen. Vielleicht eine Pause, weil meine Tochter gerade was braucht von mir.
Moment. Wie ist es denn überhaupt, es gibt ja auch die unterschiedlichsten Handlungsleitfäden, ne, zur Durchführung der psychischen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung. Wie ist es denn zur Entwicklung jetzt der modularen Analyse der Belastungsfaktoren in diesen Organisationen gekommen? Also was war Auslöser und was vielleicht unterscheidet sie dann auch nochmal zu den gängigen Verfahren?
Ja, also wir haben uns zum Ziel gesetzt, so insgesamt als Fachgebiet arbeiten wir sehr gestaltungsorientiert. Das heißt, auch kommen Betriebe zu uns, haben eine Fragestellung und wir machen dann Gestaltungsempfehlungen oder sagen, dies oder jenes sollte so oder so gestaltet sein. Und wenn man mit Betrieben dann zusammenarbeitet und die klassischen Faktoren der psychischen Gefährdungsbeurteilung sieht, dann passt das oft nicht zu dem Gestaltungsbedarf. Ich nehme mal so Krankenhäuser, wo ja das Thema Pflege sehr intensiv auch diskutiert wird, Pflegepersonalbelastung und so weiter. Es gibt laut Arbeitsschutzgesetz keine Pflicht, die spezifischen Belastungen der Pflege zu erheben. Mhm. Und wenn ich jetzt ein System von der Stange nehme, ja, das dann vielleicht auch kostengünstig ist, aber eben nicht alle Faktoren, die in meinem Betrieb vorherrschen, abklopft, dann kriege ich dazu keine Aussage und damit kriege ich auch keine sinnvolle Gestaltung. Und wir haben gesagt, wir nehmen als Basis, deshalb diese Modularität, als Basis eben diese klassischen Faktoren des Arbeitsschutzgesetzes und legen obendrauf dann die spezifischen Themen, die die Organisationen haben. Krankenhaus ist es Pflege. Wenn Sie Verwaltungsbetriebe nehmen, ganz oft das Thema Heimarbeit, mobiles Arbeiten oder auch aktuell 4-Tage-Woche. Na, das wären dann so spezifische Dinge, die in einigen Unternehmen dann von Bedeutung sind. Und wir packen die sozusagen als Zusatzmodule mit in die Gefährdungsbeurteilung. Und damit bekommen die Unternehmen dann sehr gute Planungsinformationen, also können auch mit den Bewertungen dann tatsächlich Gestaltungen vornehmen. Das ist eigentlich der große Vorteil von dem Verfahren.
Okay. Welche Module gibt es noch? Sie haben gesagt, Verwaltung, Krankenhauspflege, ne? Welche haben wir, sind in der Analyse noch möglich?
Ja. Dann haben wir so das Thema Dienstleistung, Emotionsarbeit. Das ist so eine Sache, wenn ich also sehr viel Kundenkontakte habe und dadurch unter Stress gerate. Dann haben wir noch andere Themen, die eben sehr stark dann teilweise auch in die physische Belastung gehen, wenn wir Betriebe haben mit Montage, Fertigung. Und wir haben auch noch ein breites Element. Wir sind da also sehr flexibel. Wir bauen das auch sukzessive auf. Wenn jetzt ein Betrieb kommt, der eben bei uns mit uns eine Gefährdungsbeurteilung machen möchte, dann gehen wir auch erstmal die Themen durch und gucken dann, ob wir nicht auch neue Module kreieren müssen. Also diese Module halten wir auch sehr flexibel, um eben auch die spezifischen Gestaltungsbedarfe zu finden. Also hergesehen ist dieses Element sozusagen so ein Add-on, was aber den Firmen dann am meisten bringt, weil sie dann dadurch ja die Möglichkeit haben, eben auch ihre spezifischen Probleme oder ihre spezifischen Fragestellungen besser abzubilden.
Okay. Wer führt die Analyse dann durch? Also wer macht das, unter welcher Beteiligung auch, vielleicht welcher unterschiedlichen Funktionen noch? Wie läuft das dann vor Ort ab?
Ja, früher haben wir das erstmal von der Durchführung her mit Papiersystemen gemacht. Wir sind mittlerweile dann auf digitale Systeme umgeschwenkt. Digitale Systeme sind sehr sensibel, was die Daten, was den Datenschutz angeht. Deshalb ist es so, dass wir bei den Betrieben, wenn wir das mit digitalen Befragungsinstrumenten machen, ist es immer so, dass die Datenerhebung und die Datenablage bei uns ist und nicht in den Betrieben. Das möchten sehr oft die Betriebsräte oder Personalräte, dass das sichergestellt ist, aber letztendlich ansonsten keine Anonymität der Daten vorhanden ist. Das heißt, wir sind dann sozusagen dann als Durchführende auch mit den datenschutzrechtlichen Sachen vertraut und sorgen dann dafür, dass auch Anonymität innerhalb der Erhebung gewährleistet ist. Und wie machen wir das üblicherweise? Ganz wichtig ist, wenn Sie große Betriebe haben, wo eben Personalräte, Betriebsräte mit an Bord sind, dass es die Organisationsleitung zusammen mit den Personalvertretungen macht. Also wir sagen, wir machen gerne eine Befragung, aber dann muss das Signal eigentlich von beiden Interessensvertretungen kommen. Beide müssen sozusagen gemeinsam sagen, wir wollen hier zum Thema psychische Belastung für unseren Betrieb was erreichen und schreiben dann üblicherweise so einen positiv initiierten Einladung schreiben, dass jetzt zu dem Thema was gemacht werden soll in der Organisation. Und dann wird entsprechend an die Belegschaft der Fragebogen verteilt und wir machen die Auswertung und diese Auswertung wird dann auch sowohl von den Organisationsleitungen und eben Personalvertretungen, aber eben auch der Belegschaft offen dargestellt. Also das sind so die großen Phasen. Also maximale Transparenz auch der Ergebnisse. Und dann schließt sich eigentlich diese Maßnahmenableitung an, wo wir dann, je nachdem, was dann da rauskommt und was für Themen sind, dann meistens dann auch noch in Workshop-Formaten dann die Organisation begleiten, um eben auch vernünftige Maßnahmen zu entwickeln mit der Belegschaft und mit den unterschiedlichen Interessensvertretungen.
Was, Sie haben ja jetzt schon auch einige davon gemacht und Sie kennen ja auch andere Systeme zur Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Welche vielleicht auch Belastungsfaktoren oder vielleicht auch Höhe der Belastung kriegen Sie auch über dieses modulare System einfach deutlich besser aus? Also was ist das, was Sie auch bei den Mitarbeitern und Führungskräften an Belastung eben einfach nochmal deutlich mehr auch rauskriegen und dann natürlich auch zielgerichteter im Rahmen von Maßnahmen verwerten können?
Ja, also dadurch, dass wir halt mehr Faktoren haben, können wir die Daten, auch die klassischen Daten, ich nehme mal so das Thema Führung, ne? Ist ja ein klassischer Faktor der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Wenn Sie dann noch das Modul haben, 4-Tage-Woche, dann haben Sie noch das Modul Pflege oder andere Belastungsaspekte, flexibles Arbeiten, Schichtarbeit oder ähnliches. Dann können Sie natürlich diese Daten auch nochmal feiner aufschlüsseln. Ja, Sie sehen zum Beispiel, das Thema Führung ist insbesondere bei der Personengruppe, die Homeoffice-Bereich tätig ist. Dann wissen Sie schon mal mehr, wo Sie dann auch, was so das Gestaltungspotenzial ist. Und dadurch, dass wir diese unterschiedlichen Faktoren dann sozusagen miteinander in Verbindung setzen können, bekommt man ein sehr viel reichhaltigeres Profil, wo was unter Umständen zu verbessern ist oder wo es dann vielleicht auch unwirksam ist, wenn man dort diesen Faktor nimmt und dann auch entsprechend versuchen würde, die Organisation zu gestalten. Also ganz einfaches Beispiel. Ich habe, wie ich es gerade gesagt hatte, im Bereich der Führung habe ich einen ungünstigen Messwert. Ich weiß aber in einer klassischen Befragung gar nicht, wodurch kommt der eigentlich zustande. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das hauptsächlich bei den Personen mit der 4-Tage-Woche, bei den anderen nicht, dann weiß ich auch, okay, muss mich eigentlich um das Thema Kontext Führung im Rahmen von einer Vier-Tage-Woche kümmern und nicht um die anderen Aspekte der Führung. Die laufen offensichtlich ganz gut.
Ja.
Dieses differenzierte Bild, das kriegen Sie halt durch, dadurch, dass die Faktoren natürlich nicht unabhängig voneinander sind.
Okay, verstehe. Wie groß ist denn so, jetzt kann man das vielleicht gar nicht so allgemein, aber wie psychisch belastet sind wir denn in den Unternehmen? Auch zumindest so über den Ausschnitt, den Sie sehen können.
Ja, also das ist vielleicht ein kleine Krux auch, vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Unternehmen sagen, warum sollte ich überhaupt eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen? Es gibt da keine klaren Grenzwerte. Man kann nicht sagen, so ab diesem Bewertungspunkt XY habe ich eine psychische Gefährdung und darunter bin ich okay. Das kann ich bei den physischen Belastungen relativ gut machen. Wenn ich jetzt zu viel Gewicht tragen muss, dann kennt man Grenzwerte für Gewichte und von Handhabungen her, weil das eben mit dem Muskel-Skelett-System zusammen dann in Verbindung steht und dann auch mechanisch letztendlich berechnet werden kann. Das haben wir bei der psychischen Belastung nicht. Also wir können keine festen Grenzwerte generieren. Was wir machen, sind sogenannte Normwerte. Wir gucken, liegt das in der Norm der Betriebe? Und diese Norm der Betriebe, das können wir mit diesen Befragungsinstrumenten sehr gut machen. Da haben wir auch eine hinreichend große Stichprobe. Und dann guckt man einfach, liegt das im Bereich, wo andere Firmen auch liegen, oder liegt das in einem Bereich, der ja besser oder schlechter ist? Das ist so das, was man üblicherweise macht. Es gibt natürlich eine Entwicklung, die auch sozusagen zu berücksichtigen ist, dass wir im Bereich der psychischen Gefährdung Arbeitsunfähigkeitstage stetig steigen. Seit ungefähr 20 Jahren haben wir stetigen Zuwachs, was das angeht. Mittlerweile sind wir so auch bei 20% sämtlicher Arbeitsunfähigkeitstage sind psychisch belastet, bedingt. Und wir haben dann bezogen auf die Krankheitskosten sind die psychischen Belastungen so im Moment Spitzenreiter vor den physischen Belastungen. Das heißt also, kostenmäßig ist es ein riesengroßer Faktor. Und in den Krankenkassenstatistiken sieht man teilweise dann auch, was so spezifische Probleme sind. Früher war es so, dass es eher so die Älteren waren, so mein Alter, so
ah, okay.
50, 60-Jährige, die vielleicht vom Leben so ein bisschen frustriert waren und dann keine Lust mehr hatten, in der Firma zu arbeiten. Ich persifliere das jetzt gerade mal so ein bisschen. Das war so das Image, psychische Belastung ist was von den Älteren. Und wenn die dann in Rente gehen, dann haben wir das Problem nicht. Aber gerade seit der Corona-Zeit haben wir eigentlich eine Umkehr dieses Trends. Wir haben eigentlich bei den Jüngeren mehr verhältnismäßig, nicht absolut, aber verhältnismäßig mehr psychische Problematiken in den Krankenkassenstatistiken als bei den Älteren. Das heißt, da kommt gerade ein Riesenberg von psychischen Gefährdungen auf die Organisationen zu. Und ich denke, dass man da insbesondere wegen diesem Effekt letztendlich die psychische Gefährdungsbeurteilung doch sehr, sehr ernst nehmen sollte, weil die Jüngeren halt doch sehr stark auch durch diese Kombination mit Corona dann doch sehr stark da in Mitleidenschaft gezogen worden sind von der Gesellschaft. Das sieht man.
Ja, okay. So wusste ich gar nicht. Wie wirkt sich das denn auf auch die Produktivität oder das allgemeine Unternehmen auch aus, wenn wir eben vielleicht auch einen hohen Grad an psychischen Belastungen haben?
Also wie ich es eben schon sagte, die psychische Belastung ist so, was die Krankheitsdaten angeht, ist es so, dass Personen, die aufgrund von psychischen Diagnostik ausfallen im Arbeitsleben, sehr, sehr lange ausfallen. Das heißt also, im Fall so eine Muskel-Skelett-Geschichte im Durchschnitt ist so nach 1-2 Wochen sind die Personen wieder arbeitsfähig. Im Durchschnitt. Ne? Das können wir durchschnittsmäßig sehen. Bei der psychischen Belastung sind wir da so im Bereich 6 Wochen. Das heißt also, da kommen sowohl hohe Kosten auf die Organisation zu, aber wenn das jetzt auch Personen sind und die psychische Belastung ist sehr oft auch gekoppelt, Stichwort Burnout, ne, an Personen, die Leistungsträger der Organisation sind und wenn die dann lange ausfallen, dann wirkt sich das auf die Produktivität der Unternehmen sehr, sehr intensiv aus. und sehr ungünstig aus. Das heißt also, auch aus dem Grunde ist der wirtschaftliche Schaden dann nicht nur mit den Krankenkosten verbunden, sondern eben auch mit Produktivitätseinbußen. Bis hin dahin, dass bestimmte Geschäftsfelder vielleicht gar nicht mehr erfolgreich bearbeitet werden können.
Ja, das ist genau, es sind ja sehr recht, es sind ja nur die einen Kosten, ne, für vielleicht Abwesenheit des einen Mitarbeiters, der im Zweifelsfall eben gerade eine psychische Erkrankung hat, sondern natürlich auch alle anderen da ranhängenden Kosten.
Ja, genau, wenn es jetzt ein Schlüsselabteilungsleiter ist, eine Abteilungsleiterin, die dann ausfällt, dann ist die ganze Abteilung auch erstmal nicht mehr
arbeitsfähig. Ja. Welche Maßnahmen oder auch Bewältigungsstrategien gibt es denn oder wenden auch die Unternehmen an, um, sag mal, die psychischen Belastungen auch zu reduzieren?
Also ein großes Potenzial, ob die Firmen das so durchgängig anwenden, hängt letztendlich von der Firmenkultur ab. Aber ein großes Potenzial ist das Thema Führung. Wir haben das Konzept der gesunden Führung hier in Kassel geprägt. Das heißt also, dass man einen Umgang miteinander pflegt, der eben auch die psychische Gesundheit fördert. Ja, dazu gehört Vertrauen, dazu gehört aber auch Führen mit Personen auf Augenhöhe, aber eben auch Führen, ohne dass man viel negative Führungsansätze, also autokratische Führungsansätze nimmt, sondern eher so kooperative, Coaching-orientierte Führungsansätze, die eben auch für die psychische Belastung sehr viel positiver wirken, also belastungsmindernd wirken. Das ist auch seit 2008 sehr gut bekannt, denn seitdem hat man so das Thema der psychischen Belastung intensiver beforscht und es kommt immer auf das Thema Führung zurück. Und ganz oft ist es so, dass die psychische Belastung hoch ist, aber dann, wenn die Führungskraft zusätzlich noch problematisch ist, das heißt also psychisch ungesund führt, dann kommt es dann sehr schnell zum Zusammenbruch. Und das kann man vermeiden durch gute Führung. Das bedarf aber wiederum ein gutes Betriebsklima. Das heißt also, dass ich ein gutes Miteinander habe. Und das ist natürlich nicht in allen Organisationen vorhanden. Aber die Organisationen, die das haben, die kommen auch besser mit dem Thema der psychischen Belastung zurecht.
Okay. Führungsstile sind ja auch oft verankert im Menschen. Das war jetzt so ein bisschen eine These.
Also, ja, muss man ja nur in den amerikanischen Wahlkampf gucken.
Wenn wir jetzt feststellen in Unternehmen, das stellen Sie sicherlich auch fest, Mensch, wir haben da schon auch ein Thema mit Führung. Wie und auf welche Maßnahmen, zu welchen Maßnahmen leiten Sie dann die Unternehmen auch an, die dann implementiert werden können?
Ja, wenn es jetzt ein Führungsthema ist, dann ist natürlich das Allerwichtigste erstmal die Bereitschaft der Unternehmensleitung, sich darum zu kümmern. Das ist nicht immer gegeben. Es gibt dann Firmen, die wollen einfach auch die Führungskultur aus welchen Gründen auch immer so beibehalten, wie sie ist. Man kann Führungskräfte aber auch entwickeln. Und wie gesagt, Firmen, die sich das sehr ernst auf die Fahnen geschrieben haben, die machen dann ein Führungskräfte-Coaching, das heißt also, dass die durchgängig dann die Führungskräfte nochmal hinsichtlich einer gesunden Führung trainieren, schulen, ausbilden und zusätzlich ein sogenanntes Kulturprogramm starten. Das heißt also, dann auch von der Firmenleitung ausgehend sagen, wir wollen halt eben auch hier einen positiveren Umgang miteinander, wir wollen hier bestimmtes Führungsverhalten nicht mehr sehen. Und dann auch entsprechend die Umgangskultur insgesamt von der Unternehmensleitung her adressieren. Und diese Kombination, die ist dann sehr erfolgreich. Ne? Dann kommen diese älteren Führungsideale, ich sag mal so autokratische Führung, Stichwort Trump, können Sie mein Lieblingsbeispiel dafür. Die hätten dann in solchen Organisationen, wo die Kultur eingefordert wird, eben kein Platz mehr und damit hätten auch solche Personen keinen Platz mehr und damit dann auch würde man als Erwartungshaltung eine Organisation dann auch ein bisschen prägen und wenn man zusätzlich dann noch die Handlungskompetenz vermittelt, Das ist eigentlich eine sehr wirksame Kombination.
Wie schafft man das denn? Auch dann, wir hatten ganz zu Beginn auch darüber gesprochen, ne, dass es eben, dass die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung nicht nur ist, einmal zu schauen, wo stehen wir denn gerade und das war es dann, sondern am Ende des Tages ist ja das auch ein Prozess, wo man immer wieder schaut, haben wir uns verbessert, wo stehen wir jetzt, was sind unsere nächsten Maßnahmen. Wie können die Unternehmen das sicherstellen, dass da einfach auch einen kontinuierlichen Evaluationsprozess auf der einen Seite, ne, aber dann eben auch immer der Prozess immer weiter fortgeführt wird? Was empfehlen Sie da?
Ja, zunächst einmal sollten die viele Organisationen, wenn sie dann die Ergebnisse sehen, dann sind sie erstmal, ich würde schon fast sagen, meistens ein bisschen ängstlich. Oh Gott, jetzt muss ich was mit meiner Organisation tun. Und stehen dann so ein bisschen wie der Ochs vom Berge, wie man das so schön umgangssprachlich sagt, und wissen gar nicht so sehr, was sie machen sollen. Und dann werden keine Maßnahmen generiert. Und eigentlich ist das Arbeitsschutzgesetz an der Stelle aus meiner Sicht ziemlich clever gelöst. Das heißt also, ich mache eigentlich eine Messung, dann mache ich eine Maßnahme, dann gucke ich, ob die Maßnahme gewirkt hat. Also eigentlich unterstützt das Arbeitsschutzgesetz genau diese Unsicherheit. Ne? Ich habe zum Beispiel dann, ich sehe bei dem Thema Führung, habe ich Verbesserungsbedarf, dann mache ich so eine Führungskräfteentwicklung im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr messe ich dann, ob ich da eine sinnvolle Investition gemacht habe und sehe dann, ob sich die Werte verbessern. Also eigentlich ist das intuitiv gutes Management, was man da einfordert. Und Firmen, die das verstehen, dass das auch eine Organisationsleitung im Bereich der Organisationssteuerung und im Organisationsmanagement unterstützen, die machen sowas auch. Die machen dann auch, ja, dann mache ich jetzt mal diese Maßnahme. Nächstes Jahr weiß ich dann, ob das gut war. Wenn es nicht gut war, weiß ich, was ich zusätzlich noch zu tun habe. Die sehen das dann als Managementaufgabe. Und da funktioniert es dann ganz gut. Es ist also eher eine Einstellungssache als eine Prozesssache. Und selbst wenn ich es dann nicht geschafft habe, eine Maßnahme zu machen, mache ich trotzdem meine Messungen, um zu gucken, ist es stabil oder nicht stabil? So wie man auch zu anderen Themen zur Gesundheitsvorsorge geht und sich regelmäßig dann untersuchen lässt und guckt dann, wie es ist und was ich zu tun habe letztendlich.
Wird es, kommen Sie dann, ich sag mal, so ein Jahr später einfach und machen dann die modulare Analyse nochmal? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist das nicht sinnvoll? Oder wie ist so der?
Also das wäre dann sinnvoll, wobei natürlich auch die bundesweite Statistik, was Wiederholungsmessungen angeht, auch bei uns natürlich ist. So wiederholte Messungen haben wir also sehr, sehr, also sind wir auch bei diesen berühmten 20%, die Sie eingangs nannten. Ja, also von 5 Unternehmen, mit denen wir eine Gefährdungsbeurteilung gemacht haben, macht dann vielleicht eine Organisation eine Wiederholung. Eine dritte Wiederholungsmessung ist dann schon absolut selten. Und ja, man sagt aber so, alle 2 Jahre sollte man eigentlich so eine Untersuchung machen. Heutzutage mit der Digitalisierung, wenn die Prozesse eingespielt sind, ist das eigentlich auch sinnvoll. Aber viele Organisationen machen es dann eben dann doch nicht so regelmäßig, wie man es eigentlich gerne hätte.
Ja, okay, verstehe. Jetzt können Sie vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, wo man das zum einen, wo man sich das angucken kann, wo man vielleicht auch so ein bisschen verstehen kann, was so eben der Unterschied ist zwischen dem ganz klassischen oder den unterschiedlichen Varianten, die es zur Erhebung der psychischen Gefährdungsbeurteilung auch gibt und eben dem modularen oder ihrer modularen Analyse. Wo kann man das einsehen, wo kann man das finden?
Ja, Sie haben uns ja gefunden über einen Artikel aus der Zeitschrift Sicher ist sicher. Wir haben auch auf unserer Webseite entsprechende Dokumentation. Es gibt auch ein unabhängiges Review, das ist von der UKE, Universitätsklinikum Eppendorf, gemacht worden zu den psychischen Gefährdungsbeurteilungsmethodiken. Da gibt es auch noch eine Bewertung. Da sind wir auch ganz glücklich drüber gewesen, dass wir da unter den Spitzenreitern der Methoden unabhängig bewertet worden sind, weil wir eben diese modularen Aspekte haben. Da gibt es auch nochmal Informationen auf der Webseite der UKE. Und das sind so Dinge. Natürlich kann man auch mich immer direkt ansprechen für diejenigen, die da Interesse haben, da mehr drüber zu erfahren, was wir da tun. bin ich auch jederzeit elektronisch erreichbar.
Dann, Sie sind auch bei LinkedIn, da kann man Sie auch finden und anschreiben. Also man kann Sie schon erreichen.
Ja.
Dann habe ich noch eine Frage für Sie, wo ich einfach Ihre Einschätzung auch nochmal zu interessant fände. Mhm. Wo sehen Sie denn auch, Sie hatten eben schon auch die Corona-Pandemie angesprochen, die ja jetzt in der Vergangenheit liegt und hoffentlich auch da bleiben wird und nicht nochmal irgendwann zu einem aktuellen Thema wird. Wo sehen Sie denn auch so die Herausforderungen in den nächsten Jahren im Kontext der psychischen Belastung? Also was belastet die Organisationen? Was wird sie vielleicht auch zukünftig nochmal anders belasten, als das vielleicht heute der Fall ist? Und wie können wir uns ein Stück weit auch einfach gut präventiv dazu aufstellen?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne und gute und wichtige Frage, die Sie gerade gestellt haben. Wir haben ja durch Corona natürlich die Effekte gehabt. Wir haben aber noch eine ganz andere wichtige Entwicklung, die Digitalisierung, die die Unternehmen zunehmend durchzieht. Und ich weiß nicht, wie viele digitale Endgeräte Sie so am Tag nutzen. Es ist so im zweistelligen Bereich mittlerweile, aber oft.
Was zählt denn alles dazu? Ich hätte jetzt gesagt 2.
Von der Smartwatch, Handy, dann PC, dann hat man vielleicht einen Fernseher. Das ist ja auch mittlerweile so. In der Firma hat man dann natürlich auch noch seinen Arbeitsplatz-PC. Dann hat man aber auch noch vielleicht andere Dinge, die dann eben aber letztendlich sind es computergesteuerte Systeme, mit denen wir da zu tun haben. Und die haben natürlich alle unterschiedliche Bedienphilosophien. Das ist so die klassische softwareergonomische Perspektive. Aber sie haben eben, Stichwort künstliche Intelligenz, zunehmend auch eine Eigendynamik. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Stressfaktor in einem Unternehmen. Man muss sich, Stichwort Passwords Manager, wenn ich irgendwelchen Dingen bin, muss ich mir 20, 30 Mal irgendwo registrieren. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Passwort hier, mit welchem Passwort da. Da gibt es natürlich dann wieder Unterstützung mit Passwortmanagern und so weiter, aber es, die Komplexität, die kognitive Komplexität der Arbeit steigt stetig. Und das ist natürlich eine Sache, die sich unweigerlich auf die psychische Belastung auswirkt. Und wenn dann noch künstlich intelligente Systeme aktiv Vorschläge machen, die man dann als Mensch vielleicht sogar noch wegargumentieren muss, weil sie vielleicht unsinnig sind aus mit menschlichem Verstand, dann wird das Ganze nochmal ein Faktor belastender. Das heißt also, durch dieses ganze Thema der Digitalisierung erwarte ich, dass der Anstieg stetig weitergeht und auch wir letztendlich hier vielleicht sogar in Überlastungsszenarien reingehen in der einen oder anderen Stelle.
Das ist schon was, was, glaube ich, auch gar nicht so viele schon jetzt sehen, ne?
Ja, man sieht im Moment eher so vielleicht so das Spielerische, was einem so hilft. Ne? Aber diejenigen, die dann wirklich mit sehr vielen Systemen zu tun haben, ja, wenn Sie jetzt mit einer IT-Abteilung sprechen, die machen ja nicht umsonst eine hochstandardisierte Software- und Hardware-Unterstützung in einem Unternehmen. Die sagen, bei uns gibt es nur ganz bestimmte Anbieter, von denen wir Computer kaufen. Das machen die ja nicht, weil sie ein einfaches Leben haben wollen, sondern weil sie sonst mit der Komplexität dieses Problems gar nicht zurechtkommen. Oder auch Software, die dann eingesetzt wird, dass man sagt, hier werden nur bestimmte Softwaresysteme sind nur erlaubt, weil alle anderen, wenn ich dann den entsprechend diese Offenheit habe, die ich im privaten Gebrauch habe, als Organisation gar nicht managen könnte, die Komplexität. Und daran sieht man ja schon, dass es offensichtlich, was die Arbeitsorganisation angeht, ein heikles Thema ist, da überhaupt diese Komplexität zu beherrschen.
Was empfehlen Sie da für den Endanwender, der jetzt eben die 10 Systeme teilweise nutzt?
Ja, was empfehle ich? Was kann man dem empfehlen? Letztendlich so ein bisschen schon aufpassen auf die auf das Selbstmanagement. Ich weiß jetzt, bei VW war es, glaube ich, sogar mit dem Betriebsrat entsprechend geregelt, dass man ab 18 Uhr keinen E-Mail-Kontakt mehr haben darf. Die Server wurden dann sozusagen auch Standby gestellt, ne? Weil eben die Mitarbeitenden dann auch von zu Hause ihre E-Mails weiter bearbeitet haben und eigentlich gearbeitet haben, wo sie eigentlich gar nicht arbeiten sollten. Und das ist so ein bisschen Selbstmanagement und so ein bisschen auch Achtsamkeit, auch seine eigene psychische Hygiene, dass man vielleicht auch ganz bewusst mal diese Geräte beiseite lässt, Und wenn man die Zeit hat, um eben hier diese permanente Belastung durch diese Systeme so ein bisschen auszugleichen und auch darauf zu achten, das ist ein arbeitsgestalterisch ein wichtiger Faktor, wobei man das persönlich wenig machen kann, aber vielleicht die Firmen, wir nennen das Kompatibilität, wenn die Systeme sehr heterogen sind, ich habe dann, da muss ich das so machen, hier muss ich das anders machen, da ist es wieder anders, das ist Inkompatibilität, das bringt unseren Kopf stark durcheinander, das weiß man schon seit Jahrzehnten. Und dieses Konzept der Kompatibilität ist halt eben auch ein wichtiges Organisationskonzept. Deshalb haben wahrscheinlich auch viele, die im Ökosystem von Apple sind, Apple-Systeme, weil sie einfach kompatibler miteinander sind und die anderen haben eben andere, die auch wieder in sich kompatibel sind. Das ist so ein Effekt, den man da hat.
Das mag sein, ja. Das stimmt. Ja, Herr Stritter, vielen, vielen Dank. Spannendes Thema, was, glaube ich, jeden betrifft. Ich glaube auch gerade für den Kontext der Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung, da ist halt nach wie vor, ne, das zeigt eben auch die Zahl, die Sie mitgebracht haben oder die da bekannt ist, dass wir da einfach nach wie vor eben riesige Themen haben. Ne? Und ich glaube eben auch, dass die Instrumente da an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein bisschen besser werden können. Deshalb vielen Dank, dass Sie die modulare Analyse hier mal vorgestellt haben, dass es da auch Entwicklungen gibt.
Ja, freut mich, auch eine nette Diskussion und das Thema wird uns ganz sicher die nächsten Jahre noch sehr intensiv begleiten, da gehe ich.
Das stimmt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke, dass Sie hier mit mir das Interview durchgeführt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.